Guten Morgen. Der Arthur hat schon erwähnt, letzte Etappe sozusagen, letzte Etappe der Passionszeit. Jesus zieht ein. Passion heißt ja, wir gehen den Weg mit Jesus. Sozusagen jedes Jahr gehen wir den Weg mit Jesus, sein Leiden, sein Sterben. Und wir wissen ja schon immer, wie es ausgeht. Er wird auferstehen. Das war für die damals irgendwie spannender, wäre, glaube ich, das falsche Wort. Also sie haben es durchlebt tatsächlich, wie es ist, wenn einer stirbt und man nicht so richtig weiß dann, wie es anschließend weitergeht. Aber wir versuchen, den Weg auch mitzugehen. Und da sind wir sozusagen jetzt mit der Woche auf der letzten Etappe. Vor uns liegt noch Karfreitag und dann nächste Woche ist schon Ostern. Neben dem Text, aus dem Arthur am Anfang zitiert hat, dass über den Einzug, wo Palmwedel niedergelegt werden und die Menschen jubeln, dass ihr König kommt, ist heute ein Text aus dem Philipperbrief, den Arthur auch schon vorgelesen hat, der Predigttext für diesen Sonntag. Ich sage vielleicht erstmal, dass man sich ein bisschen reinversetzen kann, was zum Philipperbrief überhaupt. Also ganz platt gesagt, wir befinden uns im Römischen Reich. Muss man sich vielleicht manchmal auch nochmal ganz klar machen. Die Briefe sind geschrieben, als das Römische Reich noch existiert hat. Und das stelle ich mir, wenn ich mir die Briefe vorstelle, inzwischen ein bisschen so vor wie eine Art Schengen-Raum von Israel bis Spanien und von vom Limes, also hier ganz um die Ecke. Das war so die Nordgrenze bis nach Nordafrika. Also im Prinzip ein Raum, in dem, sagen wir mal, für damalige Verhältnisse relativ gute Reisefreiheit geherrscht hat. Interessanterweise, den Paulus damals, man könnte sagen, heilsgeschichtlich genutzt hat. Oder Gott heilsgeschichtlich genutzt hat mit Paulus, um sozusagen diese offenen Grenzen zu nutzen, um das Evangelium zu verbreiten. Also auch wenn man Briefe oder Apostelgeschichte durchgeht, dann sieht man immer, die Leute sind durchaus beträchtliche Entfernungen damals gereist, die man heute fliegen würde. Wir wissen inzwischen wieder, wie weit man eigentlich in 4 Wochen zu Fuß kommen kann. Das kann man sich jetzt inzwischen auch wieder vorstellen, dass man da sozusagen von der Gegend von Israel zu Fuß locker bis Griechenland kommen kann. Merkwürdigerweise spielt sich das alles in den Regionen wieder ab, was wir in den Briefen lesen, von denen wir heute auch jeden Tag in der Zeitung lesen. Also Philippi liegt ungefähr dort, in Nordgriechenland, von wo wir heute jeden Tag Meldungen sehen. Also liegt nicht allzu weit weg davon. Es war wohl damals eine Stadt, die gegründet worden ist als eine römische Kolonie. Das heißt, es waren Soldaten und dann haben sich irgendwie Händler angesiedelt. Also es war in dem Sinne auch eine gehobene Stadt, weil es eben römische Bürger waren. Es gab Bürger erster Klasse, das waren die römische Bürger waren. Bürger zweiter Klasse, das waren die irgendwie barbarischen Ursprungs waren, Germanen oder in Israel Juden, also die kein römisches Bürgerrecht hatten. Und Philippi, wenn man sich daran erinnert, eine Apostelgeschichte, wie das alles dort angefangen hat, war die erste Gemeinde in Europa, die gegründet worden ist. Das ist ein besonderes Merkmal. Und wenn man die Gründung liest, dann hat es so angefangen, dass Paulus auf ein paar Frauen getroffen ist, die sich am Fluss getroffen haben. Eine davon ist namentlich bekannt, das war Lydia. Also ich weiß nicht, was Paulus gedacht hat, dass er gedacht hat, schon wieder nur ein paar Frauen, oder ob er gedacht hat, das wird was, weil Kirche auf Frauen zu bauen, ist keine schlechte Idee, das hält sich über Jahrtausende. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall hat er mit den Frauen angefangen, eine Gemeinde zu bauen und die ist auch mindestens während er da rumgereist ist, hat die Gemeinde Bestand gehabt. Er ist dann auch in der Gemeinde ins Gefängnis gekommen. Dort hat sich nämlich die Sache mit dem Kerkermeister von Philippi, der heißt deshalb so, weil er tatsächlich in Philippi gewohnt hat, abgespielt, wo man zum ersten Mal was von automatischen Türöffnern und solchen Dingen gehört hat, dass Türen sich automatisch öffnen ließen. Steht, habe ich jetzt gelernt, tatsächlich in der Bibel, in der griechischen Bibel drin, Automate. Also es war eine automatische Türöffner. Die Gemeinde hat dann in der Folge ein paar Probleme gehabt. Es gibt wohl sonst müssen wir den Text nicht schreiben. Und in dem, was Arthur vorgelesen hat, haben wir das ja vorher auch gehört, dass es irgendwie, also wenn einer sagt, seid einmütig, arbeitet an einem gemeinsamen Ziel, dann schreibt man das eigentlich nur, wenn es eben nicht so ist. Sonst gäbe es eigentlich keinen Anlass, das zu schreiben. Also es gab wohl Streit zwischen den Leuten. So ganz klar wird es nicht, warum angedeutet wird, dass es wohl Streit gab zwischen dem, was man Judenchristen nennt und dem, was man Heidenchristen nennt. Also dass die Frage, muss man jetzt beschnitten sein oder nicht, auch da eine Rolle gespielt hat. Die Gemeinde hat ein ziemlich gutes Verhältnis zu Paulus. Es war, wenn man in den Brief reinguckt, die einzige Gemeinde, von der er finanzielle Unterstützung angenommen hat und die ihn auch finanziell unterstützt hat. Nur so ein bisschen, dass der Brief nicht so, was ich jetzt vorlese, so ganz aus der Luft kommt. Also das ist sozusagen der Hintergrund von dem, was Paulus schreibt. Und ich lese jetzt nochmal Teile von dem, was Arthur schon gelesen hat. Da kann man auch nach dem Motto vom Philipperbrief gehen, wo Paulus schreibt, ich schreibe euch diese Dinge auch mehrmals, mir macht Spaß und ihr habt auch was davon, weil ihr könnt es euch anschließend viel besser merken, wenn ihr es mehrfach gehört habt. Also getreu dieses Mottos von Paulus, auch aus dem Philipperbrief. Philipper 2, Vers 5. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war Gott in allem gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so zu sein wie Gott. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Passion heißt, einen Weg mit Jesus gehen, hatte ich gesagt. Hier wird sozusagen der Weg von Jesus, das Leben von Jesus in, das menschliche Leben in drei Versen und dann nochmal drei Versen, wie es aus der Sicht von Gott aussieht, beschrieben. Und Jesu Leben beginnt dort, beginnt ganz oben. Dort, wo merkwürdigerweise alle Menschen eigentlich hinwollen. Also am Anfang der Bibel steht drin, gleich sein wie Gott. Das war der Grund, weshalb dann am Ende es zum Sündenfall kam, dass Menschen gleich sein wollten wie Gott. Dort beginnt Jesus. Er ist gleich wie Gott. Dort startet sein Leben, wo sozusagen Menschen aus eigener Kraft gar nicht hinkommen. Dort startet sein Leben. Er ist gleich wie Gott oder wie Luther schreibt, in göttlicher Gestalt. Er war im wirklichen Zentrum der Macht. Kann man sich überlegen, was das so alles heißt. Absolute Sicherheit, unangreifbar sein, auf Distanz zu allem, was einem gefährlich werden könnte, über den Dingen stehen. Und Jesus gibt es auf und wird Mensch. Sozusagen Weihnachten im Philipperbrief. Wir sehen an Weihnachten immer ein Kind in der Krippe. Oder klar beginnt Weihnachten dort. Wir haben da einen Stall aufgestellt, da ist eine Krippe und da erinnern wir uns, dass Jesus als Kind in der Krippe kommt. Aber das steckt im Grunde in Weihnachten schon dahinter. Gott, Jesus, gibt alles auf, was bei ihm, was er hatte, seine ganzen Sicherheiten, seine ganze Unangreifbarkeit und beginnt als Mensch, wirklich als Mensch, als kleines Kind in der Krippe. Mit allem, dass man Masern kriegen kann und dass man in der Windel liegt und dass einem die Windeln geputzt werden müssen. Man ist abhängig von Vater und Mutter. Man ist dem Risiko ausgesetzt, Krankheiten zu kriegen. Und was alles in der damaligen Zeit einem Kind noch mehr passieren konnte, als einem Kind heute passieren kann, wenn es wenigstens geimpft ist. Also der, der volle Macht hat, geht volles Risiko und begibt sich mitten unter die Menschen. Braucht einen Vater und eine Mutter und begibt sich somit in seine allerersten Abhängigkeiten hinein. Er teilte das Leben der Menschen. Das war tatsächlich so, dass Jesus sich in Abhängigkeiten von Menschen hineinbegeben hat. Also er sagt mal, der Sohn Gottes hat keinen Platz. Also als ihm einer nachfolgen will, sagt Jesus zu ihm, der Sohn Gottes übrigens hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also ich habe kein Kopfkissen. Was heißt, ich habe kein Bett, kein Haus, nichts. Ich habe keinerlei Besitz, auf den ich mich zurückziehen könnte. Ich bin völlig abhängig von Menschen, die um mich rum sind. Was? Ich bin wieder bei den Frauen, was ein Kreis von Frauen vor allem war damals, die ihn finanziell unterstützt haben. Und er hat einen Kassenwart, von dem er auch später weiß, dass sich auf den zu verlassen auch ein ziemliches Risiko war. Und es ging ja auch dann mit diesem Kassenwart schief. In der Lutherbibel steht da der Satz, also hier steht ein bisschen harmlos, er gab alle seine Vorrechte auf. In der Lutherbibel steht ein Wort, das überhaupt nicht mehr gebräuchlich ist an der Stelle, er entäußerte sich selbst. Das scheint mir sowas zu sein, wie er steht irgendwie völlig nackt da, völlig abhängig, ohne alles. Er entäußerte sich selbst. Und Jesus gibt auch völlig alle Kontrolle auf. Er tut Zeug, was kein Mensch täte. Also er berührt Leprakranke. Es gibt da den Moment, wo er sagt, Jesus hatte Mitleid mit sein an, hatte Mitleid mit ihm. Und dann denke ich mir immer, das ist jetzt nicht überliefert im Evangelium. Aber dann denke ich mir immer, und dann halten alle den Atem an, während er den Finger ausstreckt. Das tut doch kein Mensch, einen Leprakranken eine Hand geben. Aber Jesus tut's. Er gibt die Kontrolle auf. Er berührt einen Leprakranken. Oder Menschen stürzen sich auf ihn. Also kann man auch mal lesen, das müssen Szenen gewesen sein. Er stand da und alle haben sich auf ihn gestürzt. Jeder hat an ihm rumgerissen, weil er noch irgendwas von ihm wollte. Er gibt sich mitten in die Menschen hinein, teilt das Leben mit den Menschen mit vollem Risiko. Und wie soll es sein? Am Ende geht es natürlich schief. Wie kann man Menschen vertrauen? Wie kann man einem vertrauen, der einen später verrät und dem noch die Kasse geben? Es geht schief. Es wird ein Abstieg. Gott, Mensch, Sklave, Verbrecher. Das ist Jesu Weg in dieser Welt. Das ist die Kurzfassung der ersten drei Verse, sozusagen der Weg nach unten. Und das macht Jesus auch noch alles aktiv. Also es ist ja nicht davon die Rede, dass irgendeiner Jesus gezwungen hätte oder dass irgendeiner gesagt hätte, komm, wir sind so weit weg von den Menschen, geh da mal hin. Es ist alles aktiv. Er gab alle seine Vorrechte auf. Er entäußerte sich selbst. Er erniedrigte sich. Also alles geht von ihm aus. Er möchte das. Es wirkt kein Dritter auf ihn ein. Es ist ein selbstgewählter Weg. Ziemlich vorsätzlich. Und dann ganz unten, also sozusagen, wenn man die Geschichte ganz anguckt, ist das so eine Art U. Es geht einmal nach unten und dann geht es wieder einmal nach oben. Wenn man sozusagen erstmal ganz unten ist, von Gott, Mensch, Sklave, Verbrecher, dann ist man sozusagen ganz unten und plötzlich wechselt der Handelnde und man kriegt nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Geschichte und es geht auf einmal wieder sozusagen nach oben. Gott greift ein. Plötzlich wechselt tatsächlich der Handelnde. Gott greift ein. Es geht bergauf. Jesus, sagt man, indem er ganz unten war und den Verbrechertod gestorben ist, dadurch, deshalb, kriegt er einen Namen, der über alle Namen ist. Deshalb, und da kommen plötzlich wieder die Menschen in einer ganz anderen Weise ins Spiel, deshalb werden sich alle Knie vor ihm beugen. Und deshalb ist Jesus der Herr. Und wieder sind die Menschen um ihn rum und rufen das tatsächlich. Jesus ist der Herr, sind natürlich Anklänge an das, was wir dann auch später in der Offenbarung nochmal entfaltet kriegen, dass da Menschen um Jesus rumstehen am Ende und ihn anbeten. Also ist ja jedes Jahr so, dass man versucht, das zu verstehen, wie sozusagen einer, der den Tod stirbt, genau diesen zweiten Weg aus Gottes Sicht dann mit dem U des Us gegangen wird, dass es nach oben geht und dass derjenige sozusagen dadurch, dass er stirbt, der Herr wird. Menschlich gescheitert, aber aus Gottes Perspektive ist das der Weg zur Macht. Und Auf dem Weg abwärts sieht es ja relativ einsam aus. Da ist Jesus sehr allein. Auf dem Weg aufrechts sind plötzlich viele Menschen mit ihm. Also hat es anscheinend damit zu tun, dass Jesus diesen Weg geht, dass er sich in die Gemeinschaft mit Menschen begeben will und alle Menschen mit sich mitnehmen will, wenn er sozusagen den Weg aufwärts wieder antritt. Da sind plötzlich Menschen um ihn herum, die vor ihm auf die Knie fallen, die ihn anbeten. Also es war sozusagen Gottes Weg, den er gegangen ist, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Das scheint ihn offensichtlich getrieben zu haben, dass er aus seiner göttlichen Sicherheit raus ist, dass er gesagt hat, er will Gemeinschaft mit den Menschen haben. So weit, so gut. Das ist unsere Rettung, dass Jesus freiwillig abgestiegen ist. An dem Punkt können wir Schluss machen und sagen, wir staunen jetzt, wir danken und wir beten Gott an. Und das wäre sicher richtig. Paulus hat das noch in einen ganz profanen Zusammenhang eigentlich gestellt. Also wenn man nochmal sich an Arthur zurückerinnert, er hat noch ein bisschen mit mehr Anlauf die Geschichte vorgelesen. Da geht es ja darum, dass es in der Gemeinde irgendwie Streit gibt, dass sie ein gemeinsames Ziel haben sollen, dass sie sich nicht einig sind und dass Paulus sagt, aber jetzt sage ich euch eigentlich, was die Haltung Jesu war oder was der Maßstab Jesu ist oder wie sich Jesus verhalten hat. Das stelle ich jetzt euch als Vorbild hin, damit ihr Jesu Vorbild seht und daraus die Konsequenzen für den Streit zieht. Also nehmt Jesus zum Maßstab. Nehmt die Haltung an, wie Jesus sie hatte, auch in den Streitfragen in der Gemeinde. Und dann habe ich in der Predigtvorbereitung viele Stunden Pause gebraucht. Weil ich irgendwie gedacht habe, an dem Punkt komme ich nicht weiter. Was heißt denn jetzt eigentlich für uns? Habe nochmal Sportschau zwischendrin geguckt, hat aber auch nicht so geholfen. Was heißt das, so eine Haltung zu haben? Dass Jesus, klar hat Jesus das immer geprägt, oder Jesus hat es oft gesagt, Verzicht auf Macht. Also letzte Woche war der Text für die Woche, als die beiden Jünger kommen und sozusagen in Jesu Nähe sitzen wollen. Und dann sagt Jesus und sagen, wir hätten gerne die beiden Plätze unter dir. Oder Org-Chart-mäßig, wie man heute sagt, die beiden Kästen. Die Jesus ist oben, haben die sich vorgestellt und sie haben dann die nächsten beiden Kästen unter ihm im Org-Chart. So war ihre Vorstellung. Und den sagt Jesus am Ende, in der Welt gibt es solche Strukturen, ja, aber bei euch soll das eigentlich nicht so sein. Ich habe mich immer für einen sehr defensiven Menschen letztlich gehalten, auch einen, der jetzt nicht so nach Macht strebt. Also, bis ich letzte Woche wieder auch auf mich gestoßen bin, als ich so über mich nachgedacht habe, da ging es in der Firma um ein technisches Problem, man hat so und so lösen können, meine Lösung ist die bessere, auch technisch, davon bin ich überzeugt. Aber mich hat es so gewurmt, dass einer, der eigentlich mehr Macht hat, wie ich in der Firma entschieden hat, das machen wir aber nach seiner Lösung. Und ich habe wirklich 14 Tage gebraucht, um dort drüber wegzukommen. Wie gesagt, für den Kunden ist es letztlich, für uns macht es ein bisschen mehr Aufwand, für den Kunden ist es letztlich egal, ob man so oder so macht. Aber da habe ich entdeckt, wie tief ich doch in diesen Machtstrukturen drin hätte und doch gern hätte, dass das, was ich will, passiert. Und da geht es auch nicht um ein technisches Problem, sondern da geht es um mich und um das, was ich gerne hätte, was passiert. Sonst müsste man sich mit so einem Ding nicht 14 Tage beschäftigen. Und mir ist dann aufgefallen, ich hänge ganz schön auch in diesem Denken drin, dass ich eigentlich das gerne hätte, dass das passiert, was ich will. Und vielleicht gar nicht, weil es besser ist, sondern einfach, weil es ich will. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist mir noch gekommen, Sicherheit. Was heißt es denn, seine Sicherheit aufzugeben? Ich rede jetzt immer nur von mir, dass es klar ist. Also wie gehe ich mit Geld um zum Beispiel? Ich finde schon eine Provokation, dass Jesus und im Anschluss auch Paulus, dass die alle gelebt haben, ohne sich groß darum zu kümmern. Keine Ahnung, was das für uns bedeutet, aber die haben sich, also Jesus hat einfach gesagt, gut, dann versorgen mich die paar Frauen und der Kassenwart, der regelt es dann. So mies der ist, der hat sich da eine Abhängigkeit hineingegeben, das ist unglaublich. Paulus ähnlich, der hat immer nur so viel gearbeitet, wie viel er tatsächlich musste, um seinen Auftrag, den er hatte, zu erfüllen. Also die Philipper waren tatsächlich die Einzigen, die unterstützen durften. Ansonsten hat er immer ein bisschen gearbeitet, ein paar Teppiche geknüpft. Wenn er genügend Geld hatte, hat er gesagt, reicht, mehr brauche ich für die kommende Woche nicht oder weiß nicht für die kommenden Monate nicht. Ich weiß nicht, wie er über Finanzplanung ist, nicht so genau geklärt. Aber ich glaube nicht, dass er irgendeine Form von größerem Vermögen hatte. Von mir auch eine Frage. Wie viel Zeit, wie viel Geld setzen wir ein, um unsere Sicherheiten zu pflegen? Und fehlt uns nicht die Zeit, vielleicht für ganz andere Dinge, Besuch bei Flüchtlingen zu machen, ich weiß es nicht. Ich möchte niemanden unter Druck setzen. Es sind mir nur so Gedanken gewesen, die mir einfach gekommen sind. Wie viel Zeit setzen wir ein für Sicherheiten, für Häuser, für Autos, für alles Mögliche, für Computer, wir reden ja von mir. Als Gemeinde ist mir auch nochmal ein Gedanke zu dem Thema gekommen, der stammt nicht von mir, der stammt von Gunnar Bremer. Den hatten wir mal hier und das war das letzte Mal, dass über den Philippertext, dass mir bewusst ist, dass über diesen Philippertext hier geredet worden ist, also das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann. Da hat Gunnar Bremer gesagt, wir agieren als Gemeinde oft auch gern aus so einer Sicherheitsposition. Also wir sagen, wir als Gemeinde tun was für euch. Also wir tun was für Flüchtlinge, wir tun was für die Stadt Oberramstadt. Das ist aber immer so aus einer Position raus, wir kontrollieren sozusagen, was passiert. Und er sagt, was wäre, wenn man sozusagen die Leute mit hineinnehme? Also zum Beispiel einfach mal die Frage umdrehen. Hat er provokativ gesagt. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet, aber ich finde es eine interessante Frage zu sagen. Nicht, was können wir für die Flüchtlinge tun, sondern vielleicht auch mal zu fragen, was könnten eigentlich die Flüchtlinge für uns tun? Also sozusagen uns als Menschen das Leben mit den Menschen teilen. Was könnten die Oberramstädter, die mal eigentlich immer gedenken, zum Evangelium einzuladen, was könnten denn die für uns tun? Also wie könnten wir sozusagen da als Menschen tatsächlich das Leben mit diesen Menschen teilen und als Gemeinde nicht aus einer Position der Stärke kommen? Auch nochmal eine Frage, wenn wir jetzt gemeinsam dieses Gebäude bauen. Was sagt es über uns als Gemeinde, kommen wir da aus einer Position der Stärke und sagen, wir wollen was anbieten für Oberramstadt, aber wir kontrollieren das auch, was hier angeboten wird. Wie gesagt, ein paar Bemerkungen. Ich tue mich ziemlich schwer mit dem, was aus dem Text eigentlich hervorgeht. Der Text ist eigentlich ziemlich klar. Macht Jesus zum Maßstab. Aber was heißt das? Ich spüre, dass ich ziemlich weit weg bin von der Haltung, wo Paulus sagt, hab mal die Haltung wie Jesus. Bei mir gilt eher so die Haltung, das Lied haben wir heute leider nicht gesungen, erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Die Hoffnung ist auch in dem Lied drin. Was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Weil es, so geht es mir, eine ziemliche Vertrauenssache ist, mit dem Verzicht auf Sicherheit, auf Macht, auf Kontrolle anzufangen. Was könnte da alles passieren? Ich wünsche mir vor allem, aber vielleicht uns allen, dass Gott uns aus dem Strudel reißt mit seinem Geist. Und dass wir die Punkte sehen, wo Sicherheit, Kontrolle, Macht, wo wir uns damit umgeben und aus der Position handeln und dass Jesus uns zeigt, wie seine Haltung aussieht und wie der Weg dahin aussieht. Amen.